Im WWE-Universum war er Luke Harper, ein Teil der Wyatt Family an der Seite von Bray Wyatt und Eric Rowan. Viele kannten ihn als verrückten Trucker Brody Lee oder zuletzt als den Exalted One und den Anführer der Dark Order bei All Elite Wrestling. Für seine Angehörigen aber war er Jonathan Huber, liebender Familienvater, Freund und geschätzter Kollege. Wir widmen diese Ausgabe von Headlock, der Pro Wrestling Podcast, dem Leben des kürzlich im Alter von nur 41 Jahren verstorbenen John Huber. Vielen Dank für die tollen Erinnerungen. Du fehlst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe. Das aktuelle Geschehen hat uns leider eingeholt. Wir widmen diese Ausgabe dem kürzlich verstorbenen John Huber, besser bekannt als Brody Lee oder auch Luke Harper. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Morgen, Shaggy.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist ein Ereignis, was uns dann auch nochmal wachgerüttelt hat und gesagt hat, wir müssen da mal wirklich auch direkt aktuell drauf eingehen, weil es war jemand, der sehr beliebt bei den Kollegen war und jemand, der vielleicht jetzt nicht den größten Eindruck hinterlassen hat, aber einer unserer Lieblinge auch die ganze Zeit war und wir auch wirklich überrascht und schockiert waren, als wir ja von dem Tod, von dem überraschenden Tod gehört haben.
Man muss natürlich da sagen, er ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben, hatte jetzt am 16. Dezember noch Geburtstag gefeiert. Es ist einfach ein harter Schlag gewesen. Ich habe mir gestern noch den Videocast von ihm bei All Elite Wrestling, Unrestricted, angeschaut. Und das ist der ist einen Monat alt. Und du siehst ihn da in der Blüte seines Lebens. Die Lungenerkrankung, an der er dann gestorben ist, die ist wohl schon etwas länger bekannt. Aber er wirkte da absolut fit, humorvoll und hat Witze über die Zukunft gemacht. Und so schnell kann es dann manchmal leider gehen, dass er hier viel zu früh von uns gegangen ist. Und ein Brody Lee, ein Luke Harper, war immer jemand, von dem wir gesagt haben, der hat eigentlich das Potenzial, um auch ganz oben mitzuspielen. Hat das hier und da nie so ganz ausspielen können, aufgrund verschiedener Probleme, die es dann auch immer mal wieder gegeben hat. Also man hat ihn da nicht ganz so gut eingesetzt. Wir kennen das Problem bei WWE im Speziellen. Bei AEW hat man eine gute Rolle für ihn gefunden gehabt als Exalted One. Ja, und die Wrestling-Welt ist einfach schockiert. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich habe es auch an euren Reaktionen natürlich gemerkt. Es kamen unglaublich viele Mails, wo gefragt worden ist, macht ihr einen Tribute-Podcast über Brody Lee? Widmet ihr irgendwie einen Podcast diesem Mann, der wirklich als agiler Big Man hier einen sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen hat. Und die haben wir natürlich sofort gesagt, ja, machen wir. Wir hatten eigentlich natürlich andere Pläne gehabt für den Januar mit dem Format Helden aus der zweiten Reihe. Aber wir haben dann auch gesagt, dann machen wir das so schnell es geht und vor allem auch kostenlos für alle. Weil ich finde, das ist was, das sollte man auch nicht hinter eine Paywall stellen oder sonst irgendwas. Das sollten nicht nur die Unterstützer bekommen, sondern sollten einfach alle bekommen. Denn ich finde, so ein Tod, der berührt uns ja auch irgendwo alle, Shaggy. Und ich muss sagen, ich war selten so schockiert über so eine Nachricht wie jetzt in diesem Fall.
Ja, einfach auch, weil es so überraschend kam. Damit hat ja jetzt keiner gerechnet. Wir haben ja auch noch vor kurzem darüber geredet, wo ist denn Brody Lee jetzt? Warum wird ist der aus dem Programm genommen? Also ich habe ja auch noch sowas gesagt wie, ja, der Dark Order, der fehlt gar nicht so richtig. Irgendwie fällt das gar nicht so auf und so. Und man hat sich auch einfach keine Gedanken gemacht. Gut, wir wussten auch nicht von dieser wohl langwierigen Lungenerkrankung, die er hatte, woher auch. Und vielleicht deswegen und gerade auch deswegen waren wir auch dann nochmal überraschter und schockierter, als wir davon erfahren haben. Das Jahr 2020 hat nochmal ja so ein großes Ausrufezeichen am Ende gesetzt.
Ja, ein sehr, sehr hässliches Gesicht nochmal gezeigt auf jeden Fall. Was dann wiederum sehr schön gewesen ist, sind natürlich jetzt die Gesten und Nachrichten, die dann im Nachgang hier gekommen sind, nach dieser schrecklichen Nachricht, wenn dann die Kollegen darüber berichten, was für ein freundlicher Mensch, was für ein sympathischer Mensch und was für ein Kollege dann auch ein Brody Lee gewesen sein muss, wie gut man mit ihm klargekommen ist, wo Geschichten erzählt worden sind, wo es auch große Gesten gegeben hat. Auch AEW hat ja da einiges schon geleistet. So hat man ja kürzlich bekannt gegeben, dass ja der New Year's Smash, also dieses zweiwöchige Weekly Special, dass das um eine Woche verschoben worden ist zugunsten eines Brody Lee Gedenk ja, Dynamites, was dann jetzt am kommenden Mittwoch veröffentlicht wird. Also da hat man schon einiges gemacht und ja, da kommt auch noch ein bisschen mehr. Aber da gab es eben dann auch schon ein Dark-Segment, wo man dann auch noch einen von ja, den Sohn, einen der beiden Söhne von Brody Lee hier mit eingebunden hat, der dann symbolisch den AEW Championship von Kenny Omega gewonnen hat. Also die Welle der Anteilnahme ist enorm und wir reihen uns da natürlich gerne ein, weil auch wir, also ich für meinen Teil, ich mochte ihn immer sehr. Ich war ein großer Fan von seiner Arbeit, weil er eben nicht der stereotype Big Man gewesen ist, sondern der war anders, der hatte eine große Agilität, der war auch jemand, der war bereit, Risiken einzugehen. Und deswegen, Shaggy, wie immer diese Einstiegsfrage bei den Helden. Mir fällt es heute ein bisschen schwer, da diesen normalen Rhythmus reinzukommen, was diesen Podcast angeht. Ich hoffe, ihr seht es mir da ein bisschen nach. Shaggy, die Eingangsfrage normalerweise bei den Helden ist ja: Wann ist dir ein Brody Lee zum ersten Mal untergekommen? Oder war es doch erst ein Luke Harper? Oder vielleicht ein Hooverboy? Man weiß es ja nicht.
Hooverboy 2 war es nicht. Vor allem hatte er auch übrigens auch noch einen speziellen Look. Der war nicht nur im Ring so ein bisschen anders als die Stereotypen Big Man. Der hatte auch einen Look, den man nicht vergessen hat. Wenn man den einmal gesehen hat, egal jetzt in welchem Outfit, das hat man so schnell auch nicht vergessen. Also mir ist Brody Lee das allererste Mal bei Chikara aufgefallen. Damals in der Zeit habe ich ein bisschen Chikara verfolgt. Ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Und da ist er auch herausgestochen. Gerade so seine Geschichte mit Claudio Castagnoli, also mit dem heutigen Cesaro, da ist er das erste Mal für mich so in Erscheinung getreten.
Ja, bei mir war es wie so oft bei Ring of Honor, wo er damals ja an der Seite von Jimmy Jacobs dann eingegriffen hat in ein Match und da eben bei The Edge of the Fall debütiert ist. Das war 2008. Und ja, da hat er auch schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, natürlich. Ein großgewachsener Mann, auffällig und war auf jeden Fall jemand, wo ich gedacht habe, ja, interessanter Typ und hat vor allem auch das Stable, was damals ja so ein bisschen zerrissen gewesen ist, nochmal gut ergänzt. Ich habe ihn auch mal, bei WWE habe ich ihn diverse Mal live gesehen, aber ich kann mich auch noch gut dran erinnern, als er im Jahr 2010 dann hier in Deutschland gewesen ist und da in Oberhausen gegen einen Bad Bones John Klinger angetreten ist. Und das war ja, wenn man so ein bisschen die Geschichte von Brody verfolgt, so ein bisschen das der Fuß in die Tür zu Dragon Gate USA. Und die beiden haben sich ja einen wilden Brawl einmal quer durch die Halle geliefert. Und ich weiß das, weil ich war damals mit einer Freundin da, die zum ersten Mal beim Wrestling gewesen ist. Und da gibt's diesen legendären Moment, wo die beiden sich halt draußen prügeln. Und natürlich so Brody Lee, super beeindruckend groß, auch ein Bad Bones John Klinger, ja nicht gerade klein gewachsen und auch sehr breit und beeindruckend. Die beiden brawlen sich auf jeden Fall nach draußen und dann auch in die letzten Reihen, wo wir saßen. Und ich drehe mich halt, in einem Moment stand halt meine Freundin dann noch hinter mir. Und ich habe mich dann so ein bisschen dünn gemacht quasi, als ich dann gemerkt habe, so, okay, die Wrestler kommen so in unsere Nähe. Und als ich mich aber im nächsten Moment umgedreht habe, war dann eben meine Freundin plötzlich weg. Und dann kam eben dann raus, dann tauchte sie dann so 5 Minuten später wieder auf. Und ich war so, wo warst denn du? Und sie sagt dann so, ja, mir war das alles ein bisschen zu heiß und da bin ich mal eben weggelaufen. Ich so, wie, du bist weggelaufen? Ja. Da bin ich mal eben bis zum Eingang zurückgelaufen, weil ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. So, das ist so eine meiner prägendsten Erinnerungen an Brody Lee. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, finde ich. Und passt ja auch gut zu dem Look, den du angesprochen hast. Ist ja so ein bisschen angelehnt an Bruiser Brody. Ist so in der Tradition von diesen wirklich wilden Männern. Und wir hatten ihn ja auch schon mal hier in der Heldenabstimmung. Damals mit Flying Brian Pillman und natürlich Sabu übrigens. Weil ich hatte auch überlegt, Brody Lee für jetzt die nächste Episode hier nochmal zur Wahl zu stellen. Da ist uns dann leider ja das Leben zuvor gekommen. Aber Shaggy, ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal hier wirklich mit dem Rundown an, weil der blickt ja, also der gute Brody Lee, Luke Harper, blickt ja zurück auf eine lange Karriere wirklich dann für gut 18, 19 Jahre war er unterwegs, erstmal in den Independents und dann eben jetzt zuletzt bei WWE und natürlich AEW. Ich habe schon angesprochen, ist geboren unter dem Namen Jonathan Huber, also Huber, wie man so schön auf Deutsch sagen würde, am 16. Dezember 1979 in Rochester, New York. Ein Wrestling-Fan, wie man es nicht anders nennen könnte, jemand, der auch schon sportlich gewesen ist, ein großgewachsener Mann, auch schon zu jungen Zeiten, knapp an die 2 Meter groß, schlaksig eher gebaut. ich habe gerade gesagt, sportlich war er vor allem im Lacrosse aktiv. Aber Shaggy, wenn wir so in die Wrestling-Schiene schauen, da war er ja jemand, der wirklich als Backyarder angefangen hat, also wirklich so als Fan. Und der dann zusammen mit seinem Bruder auch ja hier versucht hat, so irgendwie in das Wrestling reinzukommen.
Ja, also es gab ja, es war auch schwieriger, dann da ins Wrestling reinzukommen. Und die meisten und viele haben ja damals auch als Backyarder angefangen. Und gerade so in Rochester, in New York übrigens, da ist er ja dann später auch wieder hingezogen, nach einigen Malen, ist mehrmals hin und her gezogen fürs Wrestling, aber ist dann da final in seinem Heimatort, den er sehr geliebt hat, wieder zurückgezogen. Und da hat er dann auch angefangen zu trainieren unter Kirby Marcus und Rick Matrix, die ja wirklich so eine ja eher Backyard-Schule hatten. Und ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, aber da sind jetzt auch nicht wirklich, also die beiden sind jetzt nicht wirklich sehr bekannt, außer für ihre Schule. Die haben jetzt auch nicht wirklich sonst noch Wrestler herausgebracht. Da ist ein Jonathan Huber, ein Brody Lee, ein Luke Harper mit Abstand der bekannteste Absolvent dieser Schule. Er hat dann aber auch, ist noch eine Stufe weitergegangen bei Tony Mameluke, den wir auch ja vom FBI kennen, unter anderem trainiert. Das war dann schon eine namhaftere Wrestling-Schule, aber auch da, der hat jetzt auch nicht wirklich große Stars rausgebracht. Aber da hat er wirklich dann auch angefangen, dort auch zu wrestlen, erstmal als Huber Boy 2. Du hast ja seinen Bruder angesprochen, der ja Huber Boy 1 war, der dann aber relativ schnell gemerkt hat, nee, Wrestling, das ist nicht mein Ding. Und hat dann noch kurz gerefft, aber ist dann auch nicht beim Wrestling-Business geblieben.
Genau. Jemand anders, der mit dem er damals auch sehr, sehr befreundet war, das war jemand, der heute bei AEW auch als Vizepräsident dabei ist, das ist Chris Harrington. Vielleicht auch ganz interessant, weil ich finde, wenn man sich so ein bisschen umschaut und umhört, dann ist wirklich ein Brody Lee, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Namen, wirklich dieses Aushängeschild des Independent Wrestlings. Er ist wirklich so jemand, der jeden kennt, der zu jedem irgendwie eine Connection gehabt hat und sich aber auch wirklich mit den meisten, wie man so hört und wie man jetzt ja auch so mitbekommt, sehr, sehr gut verstanden hat. Und das hat ihn damals irgendwie so ein bisschen ausgemacht. Und ja, wie gesagt, dieses Backyard-Ding, das war, wie du schon richtig gesagt hast, ne, war natürlich jemand, der da, es war ein Einstieg. Sagen wir es einfach mal so. Und Huber Boy, das war ja auch so ein obskures Gimmick. Bei Wikipedia steht übrigens, dass er unter einer Maske angetreten ist. Das stimmt aber wohl gar nicht. Also es gibt Interviews, wo er sagt so, ja, vielleicht habe ich mal eine Maske aufgehabt, aber nicht wirklich regelmäßig. Also das stimmt nicht ganz so, sondern Huber Boy war einfach er selber. Ich glaube, man hat sich da so ein bisschen die Dudleys zum Vorbild genommen. Man wollte eigentlich eine ganz große Huber Boy-Familie haben eigentlich. Und es ist dann aber bei der Nummer 2 geblieben. Es gab nie Nummer 1 oder Nummer 3. Aber passiert eben. Und der Huber Boy war ja auch ganz, ganz anders als der Brody Lee, den wir dann später kannten, sondern der war wirklich eher so ein ja freundlicher Riese eigentlich, ne, so ein bisschen eine Clown, jemand, der die Zuschauer zum Lachen bringen wollte, der Spaß beim Wrestling haben wollte und an der Show haben wollte. Das war schon eine ganz andere Geschichte. Und du bist gerade so ein bisschen über den guten Marcus hier hinweg getreten. Und da muss ich nochmal sagen, hallo, der Ring Crew Express damals bei Ring of Honor?
Habe ich nicht so verfolgt, auch da. Ich weiß, dass sie da aufgetreten sind, aber tatsächlich haben sie da ja auch nicht wirklich irgendwie große Fußstapfen hinterlassen oder auch eine große Rolle gespielt. Die waren halt mal da für Matches.
Ja, muss ich aber ganz kurz einsteigen hier, weil tatsächlich habe ich werde wahrscheinlich nie wieder drüber reden, deswegen muss ich das hier anbringen, werden wahrscheinlich nie über den Recruit Express in irgendeiner Art und Weise einen Podcast machen. Die haben tatsächlich bei mir einen Markout-Moment ausgelöst. In der frühen Ring of Honor Zeit. Ich glaube, das war damals in der Fehde gegen die Carnage Crew, wo die erst zusammengemöbelt worden sind und dann ihr Comeback gefeiert haben. Und aus irgendeinem Grund weiß ich, dass ich das damals geschaut habe und dann ertönte die Musik vom Ring Crew Express und das war Rock You Like a Hurricane damals. Und die kamen halt raus und das Publikum ist ausgemacht und ich saß vom Fernseher, der super smartmarkige Olaf damals, wie ich immer so schön sage, und ich hatte Gänsehaut. Und ich habe auch jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so einen Moment an Don Marcus hat und an Recruit.
Vielleicht nehmen wir die ja mal zur nächsten Abstimmung bei den Helden der 3, wenn sie gegen die Beverlys antreten.
Sollen. Ich weiß es nicht, aber ich muss diese Geschichte jetzt loswerden. Aber das Interessante ist eben, dass ein Brody Lee ja wirklich dann eher so dieses Leben, also dieses Wrestling on the road quasi gelernt hat. Ne? Also er hat jetzt die Trainer, die er da gehabt hat, klar, da hat er so die Basics natürlich mitbekommen, aber ihm ging es vor allem darum, in den Ring zu steigen. Und da gehört dann eben auch all das zu, was wir so kennen. Im Auto schlafen, in Kellern schlafen, unterm Ring schlafen, auf dem Ring schlafen, Ring abbauen, Ring aufbauen. Er war ja tatsächlich auch Teil der Ringcrew bei Ring of Honor für lange Zeit und hat da quasi seine Sporen irgendwie sich da verdient. Und das war dann eben auch so, dass er da wirklich viel Punkt gefressen hat, wie er dann auch sagt, viel zu wenig Geld verdient hat, dafür aber sehr viele Freunde gemacht hat, wie sich das für dieses Independent-Geschehen irgendwie auch gehört. Ne? Und das waren dann wirklich so die Lehrjahre, die er bestritten hat. Also wir sind jetzt so im Jahr 2003, 2004, 2005 irgendwie so um den Dreh. Da sind auch nicht ganz so viele Aufzeichnungen zu bekannt, muss man sagen. Aber vielleicht kommen wir mal von diesem Huberboy-Ding weg zu dem Namen Brody Lee, Shaggy. Weil das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Wie kam der Name Brody Lee zustande? Ich habe schon seinen Sohn angesprochen. Sein Sohn heißt ja übrigens auch Brody, also ne, danach.
Ja, nicht danach, sondern tatsächlich auch nachdem er sich benannt hat letzten Endes. Es gab ja immer mal so Geschichten oder Gerüchte, dass er da in Anlehnung an Pusa Pro, die sich den Namen geben. Aber das stimmt tatsächlich überhaupt nicht. Und zwar war Jonathan Huber ein großer Fan des Films Mallrats, den ich übrigens auch sehr, sehr mag. Alter Kevin Smith Film, der Kevin Smith erst so richtig bekannt gemacht hat. Jane, Silent Bob sind da auch so Mitte das erste Mal aufgetreten. Und der Hauptdarsteller Jason Lee, ich bin auch Fan von Jason Lee durch diesen Film geworden, der später My Name is Earl auch gespielt hat. Der Charakter in dem Film hieß Brody Bruce. Und der hat quasi die Mischung, den Vornamen des Filmcharakters und den Nachnamen des Hauptdarstellers genommen und hat sich fortan Brody Lee genannt. Übrigens, die weibliche Hauptrolle spielt Shannon Doherty, in die ich damals verliebt war. Also okay. Zu Beverly Hills 90-210 Zeiten.
Okay.
Moritz. Wer war das nicht, oder? Wer war das nicht? Jen Doherty?
Ja, weiß nicht. Ich hab nie Beverly Hills 90-210 gesehen. Das ist ja mein Problem.
Das ist auch wirklich ein Problem.
Es tut mir leid. Ja, aber genau, so ist eben dieser Name zustande gekommen, weil er so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Jason Lee hat, wenn er sich quasi, er hat damals den Bart noch nicht ganz so voll getragen, also er hat ihn ein bisschen gestutzt getragen und da hat man gesagt, er sieht so ein bisschen aus wie der und dann haben sie einfach die Namen zusammengeklatscht. Das war wohl auch bei so einer Chicara-Tour quasi, wo es dann darum ging, dass man gesagt hat, mal, Huberboy ist ja irgendwie auch ein blöder Name, denkt ihr doch mal was Neues aus. Ne? Und dann hat man eben gesagt, ja, dann probieren wir das doch damit. Und trotzdem, der Brody Lee, der das damals gewesen ist, war nicht der Brody Lee, den man heute kannte und auch nicht der verrückte Trucker Brody Lee, sondern das war natürlich eher eigentlich noch das, was der Huberboy auch vorher gewesen ist. Wirklich so ein ja Spaßvogel. Er hatte dann auch den Beinamen The Right Stuff. Gibt's auch die entsprechenden Bilder zu von ihm und da denkt man sich auch, ui, da ist aber jemand einen sehr, sehr weiten Weg gegangen hin zu dem Brody Lee, den wir jetzt heute kennen. War aber jemand, der vor allem versucht hat, obwohl er so groß gewesen ist, sich dadurch von der Masse abzusetzen, dass er anders gekämpft hat. Also er war nicht der Big Man, der in Zeitlupe gekämpft hat, der langsame Schläge ausgeteilt hat und hier Kicks und Body Slams oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich der, der dann auch mal eine Hurricanrana gezeigt hat oder ein Crossbody vom Top Rope oder andere Aktionen. Shaggy, der wollte eigentlich wie ein Cruiserweight wrestlen.
Ja, aber nicht 100%. Also ich bin ja jemand, der also oft ein Problem damit hat, wenn diese Heavyweights wie wirklich rein wie Cruiserweights wrestlen, so wie zum Beispiel in der WWE-Zeit ein Dijakovic, was ich überhaupt nicht gut fand. Einfach, weil du dann auch Aktionen verkaufst, die du eigentlich als Big Man so nicht verkaufen kannst. Es war wirklich die perfekte Mischung. Er hat diese High-Flying-Aktion gezeigt, diese Cruiserweight-Aktion, aber gleichzeitig auch so Big-Man-Aktion hat sich von Cruiserweight auch nicht so leicht mit einer Headsist von den Beinen holen lassen. Also er hat schon seine Größe geworkt, aber hat gleichzeitig wirklich High-Flying-Moves eingesetzt. Und das fand ich richtig gut.
Genau, also es war diese Mischung, die es bei ihm gemacht hat, aber trotzdem war er jemand, der da tatsächlich diese, wie du gerade richtig gesagt hast, diese Mischung irgendwie präsentiert hat. Und das hat ihn damals abgesetzt, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind jetzt so im Jahr 2006, 2007, so um den Dreh. Da hatte man das noch nicht ganz so stark, sondern hatte man eine größere Teilung in wirklich die kleinen agilen Leute in die und die großen eher starken Athleten. Und das darf man auch nicht vergessen, einen Jonathan Huber war auch ein riesengroßer Tape Trader übrigens. Das habe ich auch noch zuletzt mitbekommen, wo er wirklich dann sich die Matches von überall her geholt hat und auch als er dann später umgezogen ist, das hat er dann auch in Interviews erzählt, wirklich ganze schränkeweise die Tapes dann noch mitgebracht hat und dann auch gesagt hat, ich kann die nicht wegwerfen, ne? Die gehören irgendwie irgendwie immer zu ihm und die hat er dann auch immer mitgebracht. Und wo er dann auch die Einflüsse bekommen hat, durch Leute wie einen Chris Daniels zum Beispiel oder von mir aus auch einen AJ Styles, einen jungen AJ Styles natürlich, den man damals so gesehen hat. Diese frühe Ring of Honor Zeit, die hat ihn sehr, sehr geprägt, genauso wie mich natürlich auch und hat dann eben auch diesen Wrestler aus ihm gemacht, im Gegensatz zu mir, der es nie zum Wrestler geschafft hat. Und dann wird es bei ihm ein bisschen übersichtlich und unübersichtlich natürlich, ne, weil wir wissen, wenn ein Wrestler sich so wirklich ja in das Independent Wrestling stürzt, Shaggy, dann gehen oft diverse Wege kreuz und quer übereinander, Fäden, die zeitgleich verlaufen, manchmal auch sogar Gimmicks, die zeitgleich verlaufen. Wir werden schauen, dass wir das hier so ein bisschen geordnet aufdröseln. Wir werden über Chikara ein bisschen sprechen, das kann der Shaggy machen. Ich werde ein bisschen über Ring of Honor sprechen und noch über ein paar andere Geschichten. Shaggy, Chikara ist ja auch ganz wichtig für ihn, das darf man gar nicht mal so außen vor lassen, weil letztlich ist ja durch Chikara und durch Mike Quackenbush auch dieses Gimmick zustande gekommen. Also dieser verrückte Trucker Brody Lee, der dann ja da herausgekitzelt worden ist.
Ja, das ist richtig. Und nicht nur das, also er ist da aufgetaucht und die Geschichte erzähle ich gleich, aber ich will noch dazu sagen, dass nicht nur das Wichtige war, dass man da hier seinen Charakter wirklich letzten Endes, ja, so wie er später mehr oder weniger noch porträtiert wurde, hier erfunden hatte, sondern es ist auch so dein erster Einstieg dann wirklich in das große Indie-Wrestling. Chikara war schon, klar, war eine Special-Interest-Liga, aber trotz allem hatte die einige Zuschauer und dadurch sind halt dann auch die anderen Independent-Ligen so richtig auf ihn aufmerksam geworden. Man hatte ihn schon auf dem Zettel, aber hier hat er sich erstmal wirklich durchgesetzt und bei Chikara ging es 2-7 los und 2-8. Ab da fängt es dann an, auch ein bisschen unübersichtlich zu werden, weil er wirklich davon in die Liga zu Indie-Liga getourt ist und da gerade auch bei Ring of Honor, du hast es gesagt, auch eine große Rolle gespielt. Hier war es am Anfang so, dass er bei Chikara Backstage war, weil er ein paar Freunde besucht hat, die er kannte. Und er sollte eigentlich ursprünglich gar nicht eingesetzt werden. Er war einfach nur da. Und eine Reckless Youth, der ja auch nicht nur einer der großen Indie-Stars lange Zeit gewesen, sondern auch einer der Gründer von Chikara war, der ist nicht aufgetaucht bei dem Event. Und Mike Quackenbush hat dann Brody Lee gesehen und hat gesagt, hier, hast du nicht Bock, kurz einzuspringen? Das war noch nicht der Trucker. Der ist dann halt wirklich in einem Match eingesprungen und hat aber auch die Verantwortlichen überzeugt. Und kurze Zeit später hat man ihn dann wirklich auch dann Vollzeit bei Chikara eingesetzt.
Ja, und dann eben auch unter dem neuen Gimmick, weil Mike Quackenbush hat gedacht, hör mal, der Name Brody Lee, den finde ich gut. Aber das Outfit und all das drumherum, das geht gar nicht. Wir brauchen was Besonderes für dich. Und daraus wurde dann der verrückte Trucker, den er ja wirklich dann auch ja in der einen oder anderen Facette, zumindest was das Outfit angeht, das hat er dann ja bis in WWE-Kosmos mitgetragen.
Ja, das dreckige weiße Unterhemd kam dazu. Genau. Die Jeanshose kam dazu und weg von dem reinen Wrestling-Outfit hin zu so einem wirklich ausgefallenen, auffälligen Outfit, gerade bei so einem großen, auffälligen Mann. Der Bart wurde immer dichter, also da entwickelte sich schon der Luke Harper, wie wir ihn später kannten hier als Brody Lee.
Genau, und auch die Augen, ne? Diese verrückten Augen, das finde ich bei ihm so faszinierend, weil wenn du ihn in Interviews siehst, da werde ich gleich nochmal was zu sagen, dann zum Abschluss. Wenn du Interviews siehst, hat er unglaublich sanfte und liebevolle Augen irgendwo und ist ein Mensch, der sehr, sehr offen wirkt. Und dann in Interviews aber, also in Promos dann auf einmal, wenn er dann den Verrückten raushängen lässt, dann musst du dich da wirklich musst du wirklich Angst vor ihm haben quasi. Und du siehst das dann auch in seinen Augen, dass dann auf einmal, wie durch ein Schnippen, hast du eine ganz andere Persönlichkeit vor dir. Und das hat er dann eben hier auch gut dargestellt. Da sind einige Matches und Fäden dabei, die man sich absolut auch heute noch gut anschauen kann. Und vor allem, Shaggy, da sind ja auch noch diverse bekannte Namen, auf die er damals getroffen ist. Also egal, ob es jetzt ein Claudio Castagnoli ist, mit dem er eine längere Fehde gehabt hat und mit dem er auch gerade so diverse Matches sehr, sehr gut gewesen sind. Ein Steel Cage Match ist da eine Geschichte, die wir immer wieder sowohl in Retrospektiven als auch in Bestenlisten vorfinden. Aber Chikara war damals schon so ein Sammelbecken für junge Talents einfach, oder?
Ja, absolut. Also er hat angefangen erstmal an der Seite der Olsen Twins. Das waren ja Colin Delaney, spricht yes. man das so aus?
Ja.
Genau. Der auch einer seiner engsten Freunde war. Die beiden kannten sich sogar schon aus früheren Zeiten und den hat er ja damals auch besucht. Mit dem hat er erstmal auch zusammen dann geteamt, zusammen mit dessen angeblichen Zwilling Jimmy. Colin ist dann irgendwann, hat dann den Vertrag bei der WWE bekommen, dann sind die beiden erstmal alle, also weiter als Tag Team kurzzeitig angetreten. Aber da hat es schon angefangen, dass ein Brody Lee so die kleineren Wrestler, und gerade Chikara hat ja sehr viele kleinere, er ist da schon optisch sehr aufgefallen, so ein bisschen gebullied hat. Und das hat einem Claudio Castagnoli nicht gepasst, der ja auch eher groß gewachsen ist. Und da hat man so langsam auf eine große Fehde der beiden aufgebaut. Und das hat mir sehr gefallen. Also da ist mir, wie gesagt, ein Brody Lee das erste Mal so aufgefallen. Aber der andere Gegner dort auch gehabt, wie jetzt zum Beispiel Eddie Kingston, dem ist er öfters mal begegnet. Oder natürlich auch mit den Arns, die ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben, die Colony, also die ganzen Ameisen, die man da hatte, und man kennt die ja auch. Also wenn man das sich heute anschaut, wer die Ameisen waren, Fire Arnt, das ist ja niemand Geringeres als ein Orange Cassidy, oder ein Soldier Arnt, das ist niemand anderes als Shugulak, die damals noch mit als Maske bei Chikara, also als maskierte Ameise gekämpft haben. Die Arns da eine sehr, sehr große, vielleicht das wichtigste Stable in der Geschichte von Chikara. Und mit denen hat er unter anderem zu tun gehabt, also da ein Sami Callihan, also das war wirklich so das Who is Who der Indie-Szene damals, die ja natürlich auch da gewrestelt haben.
Ja, und du hast gesagt, er ist hier auf Eddie Kingston getroffen. Der war ja eine ganze Zeit lang im Stable mit ihm und Grizzly Redwood damals unterwegs. Grizzly Redwood, wie man sich wahrscheinlich nicht mehr ganz so erinnert. Auf jeden Fall, die hießen damals die Roughnecks, und auch ein Brody Lee hatte ja damals den Spitznamen, den Nickname Big Rick noch getragen. Wir sind jetzt schon im Jahr 2008, 2009 hier unterwegs. Und das sind so die wichtigsten Geschichten, die wir hier auf jeden Fall haben. Natürlich, er war jetzt kein Titelträger bei Chikara, aber er war immer jemand, der sich da vor allem weiterentwickelt hat und der natürlich da herausgestochen ist. Und was man hier auch immer gut sehen konnte, war, wie gut er sowohl mit den großen Leuten arbeiten konnte. Wir haben natürlich so jemanden wie Claudio Castagnoli angesprochen, mit denen kann so ziemlich jeder gut arbeiten, weil eine Claudio lässt jeden gut aussehen. Aber er war auch jemand, der gerade auch mit den kleineren Gegnern immer gut zurande gekommen ist. Und wenn ich so zum Beispiel an die Matches gegen Dolph Ziggler bei WWE denke, ich finde, das zieht sich auch durch seine Karriere so ein bisschen durch. Also, dass das nicht mehr so diese Big Men sind, die nur darauf aus sind, dass man so diese Underdog-Geschichte erzählt, sondern die eben dann auch diese Mischung aus eigener Agilität und ja dem Hervorbringen der Fähigkeiten der kleineren Leute irgendwie sich hervortun.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also er hatte wirklich gerade, und das mag ich auch an ihm, gerade die Matches mit den etwas kleineren, wenn er da zu Boden gegangen ist, wirkte das immer sehr realistisch. Also er hat das einfach wirklich geschafft, so eine Chemie aufzubauen mit den kleineren Wrestlern, und man wollte ihn einfach auch irgendwie fallen sehen. Und das hat funktioniert. Wenige Big Men können so gut mit kleinen Wrestlern, wie es zumindest zu dem Zeitpunkt ein Brody Lee konnte. Das war schon was Besonderes. Und das hat ihm ja auch diese Geschichte gebracht, wo er die Kleinen wirklich so ein bisschen gebullied hat. Und ich erinnere mich auch an Matches gegen Sami Callihan, die für mich die besten Sami Callihan Matches sind. Und du weißt, ich mag ihn nicht aus der Zeit. Und ansonsten war er wirklich mehrere Jahre, fast vier Jahre auch hier bei Chikara unterwegs. Aber in vielen Geschichten, aber so zu Titelgold sollte es dann hier nicht reichen.
Genau, also in seinem letzten Match hat er dann wirklich auch noch einen Eddie Kingston hier um die Chikara Grand Championship rausgefordert, hat das Ding nicht gewonnen, was auch relativ klar ist, weil er hatte einen damals schon einen Developmental Deal mit WWE abgeschlossen. Da sind wir aber schon im Jahr 2012. Da wollen wir noch nicht hin. Wir müssen noch ein bisschen was an seinen Independent-Geschichten aufarbeiten, weil er war wirklich jemand, der überall dann gewesen ist. Und man merkt, dass er sich so 2007, 2008, gerade 2009, so um den Dreh, da war der jemand, der langsam einfach auf den Radar gekommen ist, sowohl von den Wrestling-Fans, auch ich bin da dann erst später auf ihn aufmerksam geworden. Ich habe ja Chikara nicht so verfolgt, sondern wie gesagt eher Ring of Honor. Ich habe gedacht, Chikara, ha, das ist mir viel zu klamaukig und so, das ist mir viel zu bunt, das sind doch hier keine echten Catcher. Nein, Blödsinn. Aber ich habe einfach lieber Ring of Honor gesehen zur damaligen Zeit, da haben wir schon gesagt. Age of the Fall, an der Seite von Jimmy Jacobs unter anderem, hat er da eben eingegriffen. Damals war auch noch Delirious mit in dem Stable drin. Damals haben die beiden dann auch in den Tag-Team teils gebildet. Und Necro Butcher hatte ich schon eingangs angesprochen. Da gab es dann auch eben Matches zwischen den beiden. Ne? Und die beiden hatten da auch diverse wilde Brawls dann auch bei Ring of Honor. Und er war gar nicht so lange bei Ring of Honor zugegen. Das war eigentlich nur ein knappes halbes Jahr. Aber Shaggy, da gerade in diesem Zeitraum 2009, 2010, da sind so diverse andere Promotions auch noch, die da auftauchen. Da gibt es beispielsweise auch noch Squared Circle Wrestling, wo er sehr aktiv gewesen ist. Er war dann bei
Evolve. Quasi auch so ein bisschen seine, sorry, dass ich unterbreche, aber so ein bisschen seine Heimpromotion. Genau, ja. Und da, klar, da wurde er auch dort in den Main Events eingesetzt, hat da auch den Heavyweight-Titel zweimal gewinnen können. Aber so die Liga hatte jetzt keine riesengroße Bedeutung, und aber erwähnenswert für seine Karriere ist das auf jeden Fall auch. Und Ring of Honor, du hast Age of the Fall angesprochen, aber der hatte auch eine Geschichte bei Jersey All Pro Wrestling, was vielleicht noch erwähnenswert ist.
Genau, da das muss man auch noch erwähnen, da war er auf jeden Fall auch noch aktiv. Er war bei Evolve aktiv, hat da auch entsprechend sich einen Namen gemacht. Ich habe das Match gegen Bad Bones John Klinger angesprochen. Das war bei Enter the German Gate, also so eine Koop-Veranstaltung von Dragon Gate und WXW damals. Auch ganz interessante Geschichte. Und er hat damals laut eigenen Aussagen wohl zu einem Bad Bones John Klinger gesagt, hör mal, ich will heute den ganzen verrückten Kram machen, den man sonst so bei Dragon Gate macht. Und John Klinger hat gefragt, so, wieso? Ja, ich will unbedingt mal nach Japan. Ich will unbedingt mal nach Japan. Und es war dann auch tatsächlich so, dass dann aus diesem Match kam dann die Connection da zustande. Das hat sich dann ein Shima unter anderem angeschaut und hat gesagt, dann im Nachgang, ja, hör mal, hast du nicht mal Bock, nach Japan zu kommen? Oder dann eben bei Dragon Gate USA auch zu wresteln, die damals ja auf dem Vormarsch gewesen sind. Und da war er eben auch da. Und deswegen, das setzt sich alles so zusammen, und man kann diese Entwicklung und diesen Aufstieg von dem Brody Lee, von dem Charakter und von dem Wrestler, den kann man hier wunderbar ablesen. Und der war dann irgendwann einfach einer der begehrtesten Independent-Wrestler. Der war eine Marke, oder?
Der war eine Marke, der ist halt auch aufgefallen aufgrund seines Looks, aufgrund seines Gimmicks und seiner wrestlerischen Fähigkeiten. Und es war natürlich klar, früher oder später sollte die WWE auf so jemanden aufmerksam werden. Und das ist man dann auch geworden, hat ihn ein bisschen beobachtet. Und ja, 2012 hat man dann ihm mit einem Development-Vertrag ausgestattet.
Da gibt's dann auch die lustige Geschichte natürlich noch zu der Sache, wie er da an diese, das war so eine ganz kurze Phase, wo anscheinend bei ihm die Welt so ein bisschen drunter und drüber gelaufen ist. Ich hoffe, ich mache jetzt die zeitliche Chronologie hier richtig. Also, wir machen einen kleinen Sprung zurück. Erstmal war er verletzt. Er hat sich damals ein Bein gebrochen und sich auch noch die Patella ausgekugelt. Dann hat er seinen regulären Job verloren. Und eine Woche später war es dann so, dass seine Frau ihm gesagt hat, dass sie unplanmäßig schwanger gewesen wäre. So, das ist erstmal schon mal so die Grundlage. Und es gab da schon Kontakt zu WWE, dass es möglicherweise ein Tryout geben konnte. Es ging natürlich nicht wegen der Verletzung. Also dann ist er da quasi von Rochester, wo er mit seiner Frau gelebt hat, nach Tampa gefahren, hat dieses Tryout gemacht. Seine Frau hat gesagt, ja, ist gar kein Problem. Alles wird gut. Und natürlich, kaum war er wieder da, dann kam dann auch das Kind, und die beiden mussten überhastet ins Krankenhaus, und plötzlich war er Vater. Auch da die finanzielle Situation noch super ungewiss, und man wusste nicht genau, wohin soll es gehen. Ne? Und er hat mit Interviews immer wieder gesagt, er war total zerrissen, er wusste nicht genau, ja. Auf der einen Seite freut er sich natürlich darüber, dass das Kind da ist und dass alle gesund sind. Auf der anderen Seite war aber auch dieser Selbstzweifel halt eben da. Aber zum Glück sollte die Geschichte an dieser Stelle noch eine andere Wendung nehmen. Kurze Zeit später kam dann eben dieser Anruf von Johnny Ace, von John Laurinaitis von WWE. Und da war es dann wohl so, dass er wohl quasi diesen Anruf auf seinem Anrufbeantworter vom Handy gehabt hat, auf der Mailbox. Und da hieß es wohl, ja, wir wollen gerne mit dir zusammenarbeiten, willst du nicht mal rüberkommen und dann einen Vertrag unterzeichnen? Und ruf mich mal zurück unter der Nummer, weiß ich nicht, 234, und dann büüüü, dann ist die Verbindung unterbrochen gewesen. Und dann denkst du natürlich schon, scheiße, ne? Mein großer Karrieresprung, und jetzt scheitere ich hier am Handynetz oder so. Dann hat er wohl erstmal seinen guten Freund Claudio Castagnoli, Cesaro, angerufen, ihm eine Nachricht geschickt, so, ey, hast du die Nummer von Laurinaitis? Ja, klar, kein Problem, hat sie zurückgeschickt. Dann hat er da angerufen, und dann beim ersten Telefonat ist die Verbindung wieder zusammengebrochen. Also so ein bisschen holpriger Einstieg, aber eine schöne Geschichte irgendwo.
Aber das ist so ein Auf und Ab der Gefühle in dieser Woche, und das muss schon besonders gewesen sein.
Ja, ich glaube auch, da weißt du halt irgendwann gar nicht mehr, wie dir der Kopf steht. Ne? So bist du im einen Moment, was er ja auch gesagt hat in Interviews, ist es dann wirklich so, du bist so auf diesem Hoch, du weißt, du kriegst irgendwie Nachwuchs und deine Familie wächst. Und dann im nächsten Moment kriegst du irgendwo durch diesen Tiefschlag, dass du deinen Job verlierst, und du weißt gar nicht genau, wie sollst du denn deine Familie jetzt unterstützen und wie sollst du für die sorgen. Und dann auf einmal kommt kurze Zeit später dieser Anruf, und da weißt du genau, ach, wenn jetzt das Ideal läuft, kann ich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren genug Geld verdienen, um meine Familie für die nächsten 20, 30 Jahre abzusichern. Also das ist schon eine krasse Abfolge gewesen. Ja, und
was wir gar nicht erwähnt haben, ganz kurz, du hast ja schon mal seine Frau angesprochen, die jetzt schwanger war. Amanda Huber, die haben wir ja, hat er ja durchs Wrestling auch kennengelernt, die ja auch zeitweise als Wrestlerin aktiv war. Cindy Sin oder auch nur als Cindy und die beiden haben ja quasi auch lange auch zusammen trainiert, so ein bisschen auch. Also die kennen sich halt auch schon lange, auch ein großer Wrestling-Fan. Und auch Westerin, wie gesagt, zeitweise gewesen.
Ja, für einen Brody Lee bedeutete das aber auch, dass er natürlich erstmal nach Florida musste, ne, weil FCW, Florida Championship Wrestling, das war ja damals die die Developmental Promotion von WWE. Also wir sind jetzt Anfang 2012, man ist da in dem Übergang von FCW dann hin zu NXT quasi, das fand dann ein bisschen später statt, im August. Und ein Bray Wyatt war ja damals schon da, ne? Und man hat ja dann die beiden hier erstmal in eine Gruppierung gesteckt. Und das ist dann die Geburtsstunde der Wyatt Family. Und die beiden verbindet ja auch eine ganz besondere Beziehung, muss man sagen. Und wenn man jetzt sich so den Nachruf oder die Postings von Bray Wyatt zu dem Tod von Brody Lee anschaut, Shaggy, die hat mehr als nur eine Freundschaft verbunden, oder?
Auf jeden Fall. Das ist eine enge Freundschaft, die ja viel, viel tiefer noch geht. Also generell ist ja ein wohl, wie so heißt, Jonathan Huber jemand gewesen, den die alle Leute einfach auch geliebt haben. Das war jemand, der immer zum Späßchen aufgelegt war, der immer freundlich war und der immer auch aber auch gesagt hat, Wrestling ist seine Leidenschaft, aber Family comes first. So. Und so hat er auch gelebt und man mochte ihn einfach. Und gerade in Bray Wyatt hat ja auch gesagt, dass er eine ganze Menge auch von Luke Harper in dem Fall gelernt hat. Auch so, was das heißt, auch menschlich zu sein. Und das ist schon eine krasse, große Aussage.
Ja, und Charaktere waren aber auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Also Bray Wyatt war wohl, als diese Planung aufkam, dass die beiden hier in einem Stable gesteckt werden würden, hat Bray Wyatt wohl ihm angerufen, hat ihm erstmal 10 Minuten lang seine ganzen Pläne erzählt, weil er so begeistert und so kreativ gewesen ist. Und dann so, ja, findest du cool? Okay, wir sehen uns dann in Florida. Bip, bip, bip. Und hat wieder aufgelegt, so ungefähr. Also etwas konträre Charaktere auf jeden Fall, aber wohl zwei Menschen, die sich sehr gemocht haben. Genauso auch in Eric Rowan, der dann ja als zweiter Sohn von Bray Wyatt hier in diese Südstaaten-Sekte mit dazugekommen ist. Weißt du eigentlich noch, Shaggy, gegen wen ein Luke Harper sein erstes Match bei NXT bestritten hat?
Bray Wyatt hat, ist ganz kurz, um Schritt zurückzugehen, Bray Wyatt hat ja schon so ein paar Gimmick-Wandel durch und dieses Bray Wyatt-Gimmick jetzt, also nicht als Bray Wyatt, aber dieses Bray Wyatt-Gimmick war ja relativ neu, man hat es ein bisschen ausprobiert und hat aber auch gewusst, dass dieses Südstaaten ein bisschen sektenangelehnte Gimmick, so war es ja früher noch, das braucht auf jeden Fall eine Family, jemand, der Sektenführer braucht auf jeden Fall Leute, die ihm folgen. Und sein erster Sohn damals, man hat es schon bei einigen Hausshows probiert, aber der hatte sein Debüt dann im November bei einer NXT-Episode als Luke Harper, als First Son, so hat ihn dann auch Bray Wyatt angekündigt. Das war, wenn ich mich nicht täusche, gegen Jason Jordan, der damals noch eher ein Enhancement-Talent war, aber auf dem man schon einiges gesetzt hat, aber so, und der hatte damals noch seinen Lockenkopf, oder?
Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, der nicht nur Enhancement-Talent war, sondern auch noch Haare hatte. Ja, genau, der war's. Und kurze Zeit später kam dann eben auch noch Eric Rowan dazu und die beiden waren dann als Tag-Team hier unterwegs. Und da muss man natürlich sagen, wrestlerisch war damals ein Luke Harper einem Eric Rowan um Welten überlegen, damals noch viel, viel mehr, als es dann später der Fall gewesen ist. Aber trotzdem hat der Look und auch gerade diese Wyatt-Family-Geschichte, der hat den beiden gut getan, oder? Ich meine, er musste nie besonders viel reden. Generell war ein Luke Harper niemand, der so die ganz großen Promos gehalten hat. Erst bei AEW hat man das ja so ein bisschen aus ihm rausgekitzelt. Aber hier war es dann eben auch so, dass ein Bray Wyatt das Reden übernommen hat und Rowan und Harper haben dann die Drecksarbeit gemacht. Und ich weiß, dass das damals schon, auch wenn ja NXT da noch so ein bisschen, es war ja so ein bisschen geheime Geschichte. Ich weiß, das Network ist ja später hier zum Beispiel nach Deutschland gekommen und man hat aber immer mitbekommen, so die Wyatt Family, das ist so ganz krasser Scheiß, den man da gesehen hat. Und dann gab's die ersten Vignetten dazu, die dann irgendwie auf YouTube aufgetaucht sind. Und da hat man gesehen, so, oh, das ist schon interessanter Kram. Und da hat man ja auch nicht allzu lange gewartet, bis die drei dann auch wirklich bei Main Roster debütiert sind. Ich meine, die waren noch Tag Team Champion, das dürfen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen, das dürfen wir bei NXT, ne, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das war schon ein interessantes Team, was man dann auch sehr, sehr schnell hier zu Raw dann geholt hat, Shaggy.
Ja, du hast es gesagt, Rowan und Harper wrestlerisch wahrscheinlich Welten auseinander. Später weniger, aber es waren immer noch Welten. Aber ein Eric Rowan hat auch nie wirklich so richtig alleine funktioniert. Im Team fand ich die beiden immer, immer unterhaltsam, die ganze Zeit bis zum Ende durch. Aber da werden wir jetzt gleich auf jeden Fall noch drüber zu sprechen kommen. Aber so zusammen und gerade so als große Gruppierung, das hat schon Spaß gemacht. Und als dann die ersten Vignetten im Hauptroster bei War aufgetaucht sind, da war ich schon gehypt und ich hatte schon so richtig Bock auf die White Family. Und die haben ja dann auch sind ja mit einem großen Impact damals auch gestartet und waren auch sehr, sehr erfolgreich.
Das stimmt. Die haben ja zuerst einen Kane attackiert bei Raw. Wir sind jetzt hier im Sommer 2013 müssen wir jetzt sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Haben ja da wirklich dann ordentlich aufgeräumt. Das Einzige, was mir natürlich bei dem Debüt hier extrem übel aufgestoßen ist, sind natürlich die Fans. Weil wenn man sich jetzt die Wiederholung anschaut, wo dann die White Family über einem zerstörten Kane kniet und dann rufen die Fans Husky Harris. Ja, verdammte Smart Marks. Ja,
es gibt halt Idioten auch unter den Western Fans. Und zum Glück haben wir solche Hörer nicht. Das ist die hören ja die anderen Podcasts. Nein. Und da ist alles gut. Nein, aber das war natürlich damals auch sehr, sehr nervig. Aber es hat ja dann auch total, also ich meine, das war ja nicht mal bei NXT so. Das haben einfach dann, das war bei dem Debüt, später ist das ja auch gar nicht mehr passiert so richtig. Das war aber schon nervig, hast du vollkommen recht.
Ja, das war ein bisschen schade. Ich finde, dadurch haben sich die Fans selbst so ein bisschen, also die kleine Gruppe von Fans, haben sich da wirklich so den Moment auch ein bisschen kaputt gemacht. Du hast gesagt, die beiden waren hier erstmal im Tag-Team unterwegs, hatten verschiedene Fäden, beispielsweise gegen einen CM Punk und Daniel Bryan. Da sind auch gute Matches bei zustande gekommen. Da habe ich sogar mal bei einer Hausshow hier in Deutschland live gesehen. Das war so kurz vor dem Abschied von CM Punk. Wir haben dann auch, dann als eben der Abschied von CM Punk bevorstand, gegen diese Fehde noch ganz kurz weiter mit einem Handicap-Match zwischen der White Family und Daniel Bryan. Und wir haben dann vor allem auch, was man hier sagen muss, natürlich eine Fehde zwischen den beiden Dreierteams gehabt. Die White Family gegen Shield. Und das hatten wir auch schon im Match of the Week, Shaggy. Das war von Elimination Chamber. Und das war ein fantastisches Match.
Ja, und es war auch eine fantastische Fehde, einfach weil die sich so von alleine geschrieben hat. Man hatte zwar diese beiden ja eher heelig, mehr bei der White Family, also ausgerichteten Stables, aber die waren ja beide wurden beide sehr dominant dargestellt und wurden beide sehr, sehr viel geschützt. Und als man auf einmal dann diese Face-to-Face-Aktion im Ring hatte, das war schon ein großer Moment. Und die Fehde und die Geschichte war wirklich, also für mich eine der geilsten Geschichten in der Zeit.
Ja, und wie gesagt, die Stimmung war da auch herausragend. Also die Fans, ich habe sie gerade eben noch so ein bisschen gescholten hier, hier hatte man richtig Bock drauf. Auch die ersten Kollisionen dieser beiden Teams, das war wirklich gigantisch. Und da war man wirklich mit drin und da waren die Crowd-Reaction waren richtig geil. Also da hat man, das wollte man einfach. Das waren ja auch einfach sowohl Persönlichkeiten als auch Wrestler, das hat einfach total gut gepasst. Und da war ich auch damals Feuer und Flamme für. Generell natürlich standen hier Rowan und Harper so ein bisschen natürlich im Schatten von Bray Wyatt, indem man natürlich den größeren Einzelstar gesehen hat. Und wir wissen, bei WWE war es immer so, dass die Einzelstars stärker im Fokus stehen und die größeren Fäden bekommen. Bray Wyatt fehlte ja dann im Verlauf Richtung WrestleMania 30 mit John Cena. Da waren natürlich Harper und Rowan ebenfalls mit dabei in der einen oder anderen Version und sind dann aber auch im Nachgang auf die Tag-Team-Titles geschickt worden, auf die Jagd danach gegen die Usos unter anderem, die dann eben auch gemeinsame Sachen mit Cena zwischendurch gemacht haben da aber zu dem Zeitpunkt noch kein Gold gewonnen. Und Shaggy, dann, wir sind jetzt im Jahr 2014, dann war es dann eben aber auch so, dass man hier die beiden Schäfchen von Bray Wyatt dann ja auch erstmal auf Solopfade geschickt hat. Ne? Dann war ja auch mal Luke Harper zwischendurch alleine unterwegs und hat sich ja dann sogar von Dolph Ziggler hier den IC-Title sichern können.
Es war ja damals so, dass ein Bray Wyatt seine Familie freigegeben hat. Es war jetzt nicht wirklich der Split oder so, sondern er hat sie erstmal freigegeben mit dem Wissen, die werden irgendwann sicherlich wieder zusammenkommen. Also ich meine, das ist ja noch mehrmals passiert. Die hatten ja immer wieder Berührungspunkte zusammen. Da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber so hat sich auch ein Luke Harper erstmal im Singles-Bereich probiert, ein Eric Rowan auch. Aber so ein Luke Harper hatte dann auch sich dann auf die Seite der Autorität damals, wir erinnern uns an die tolle Zeit mit Seth Rollins und seinen neuen Stooges, Jamie Noble und wer war der andere?
Joe Mercury.
Joe Mercury. Und auf dessen Seite, gerade im Hinblick auf die Wide Receivers damals gestellt. Und Dolph Ziggler war einer der Feinde. Und man hat hier überraschend dann einen Luke Harper sich den Intercontinental-Titel im Vorfeld holen lassen gegen einen Dolph Ziggler. Gegen den hat er ihn später, glaube ich, auch wieder zurück verloren. Aber immerhin war das so sein erster und, glaube auch einziger Singles-Run, Titles-Run, oder?
Genau, ja. Hat den Titel 27 Tage gehalten und hat ihn dann in wirklich herausragenden Leitermatch bei TLC damals verloren. Das Match hatten wir auch schon im Match of the Week, sogar relativ früh in der Headlock-Geschichte, weil das wirklich so gut ist. Und das ist so ein Sleeper-Match zwischen den beiden, dieses Leitermatch. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und du hast richtig gesagt, Jackie, das war sein einziger Einzeltitel bei WWE. Und auch Tag-Team-Title-mäßig, da denkt man ja so, die beiden, also Rowan und Harper, die wären so mega erfolgreich gewesen. Aber tatsächlich war das gar nicht so. Die haben tatsächlich nur ein einziges Mal sich hinter Tag-Team-Gold um die Hüften schnallen dürfen, sondern waren halt eben nur dabei, immer Jäger, immer Zerstörer, aber haben da eben nie so ganz nach oben geblickt, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall hier erstmal noch der erste Versuch, den guten Luke Harper hier wirklich dann auch als Singles-Wrestler zu pushen, hat eher so mittel funktioniert. Ich finde, man hat's gesehen, dass er Potenzial mitbringt und anscheinend war ja wohl auch ein Arn Anderson damals jemand, der sehr stark sich für einen Brody Lee, einen Luke Harper eingesetzt hat. Aber es hat nicht so wirklich funktioniert. Er hatte dann noch Fäden gegen Leute wie Dean Ambrose zum Beispiel. Das fügt sich ja auch ganz gut zusammen. Aber im Endeffekt ist man dann immer wieder, und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Karriere, man ist immer wieder zu diesen Wyatt-Family-Wurzeln zurückgekehrt. Weil dieser erste Run, der war ja wirklich dann relativ kurz. Und dann ging es wieder zurück zu zurück nach Hause eigentlich.
Zurück nach Hause, zurück zur Familie. Family goes first. Ich habe es schon mal gesagt, er war ein Familienmensch. Und seine Wrestling-Familie war nun mal die Wyatt-Family. Von daher war es auch nur eine Frage der Zeit, bis er sich wieder mit seinem Bruder Eric Rowan auch zusammengeschlossen hat, unter der Führung des Vaters Bray Wyatt.
Genau, und da war es dann aber auch so, dass sich einen Eric Rowan dann relativ früh dann nach dieser Zusammenkunft wieder verletzt hat. Es gab, wie gesagt, diese Zusammenführung dann auch mit Bray Wyatt dann bei Battleground, da hat er eingegriffen und hat dem zum Sieg über Roman Reigns verholfen. Dasselbe gab es übrigens später auch nochmal mit Eric Rowan dann im Verlauf. Und dann gab es eben eine Fehde der Wyatts, also Harper und Bray Wyatt gegen Roman Reigns und Dean Ambrose. Und Braun Strowman ist dann noch dazugekommen, hat die Wyatt Family vergrößert im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es dann auch noch eine Ausweitung dieser ganzen Geschichte gegen Reigns, Ambrose und Chris Jericho dann phasenweise. Dann kam dann Rowan wieder zurück. Es gab dann auch dieses berüchtigte Match der Wyatt Family gegen Undertaker und Kane, wo wir so ein bisschen alle gekotzt haben, dass sich da die Wyatt Family dann wieder mal für die alten Männer hinlegen musste. Wir haben nur so verschiedene Sachen gehabt, wo es dann auch in der Laufbahn jetzt so ein bisschen durcheinander ging, sagen wir es mal so. Wir haben auch dieses Match gegen den Lesnar natürlich dann im späteren Verlauf gesehen. Auch das war nicht ganz so ideal. Und ein Luke Harper war dann im späteren Verlauf auch erstmal verletzt, nämlich mit einer Verletzung. Und das ist eine Verletzung, die wir schon früher bei ihm gesehen haben, nämlich ausgekugelte Kniescheibe, und das hat er schon früher schon mal gehabt, plus andere Knieverletzungen, gebrissene Bänder. Und da war er dann erstmal auch längere Zeit, wirklich ein halbes Jahr weg vom Fenster, jetzt im Jahr 2016. Und es hat dann auch hier ein bisschen gedauert, ehe er wieder zurückgekommen ist. Und damals dann eben auch wieder an die Seite von Bray Wyatt, wenig überraschend, und dann in einer Fehde mit Randy Orton und hat da dann eben dem guten Bray Wyatt hier geholfen. Das Licht ging plötzlich aus. Ein Luke Harper stand im Ring, hat Randy Orton erschreckt und das führte dann zu Sister Abigail und dem Sieg von Bray Wyatt. Dann ging diese Fehde logischerweise weiter und die gesamte Wyatt Family wurde dann wieder zurückgebracht und da war es dann auch so, dass man sich hier bei TLC dann auch zum ersten Mal die SmackDown Tag Team Championships holen konnte und man hat das dann so ein bisschen lockerer gehalten mit der Teamausrichtung, es war dann Freebird Rules. Kurze Zeit später hat man den Titel dann aber auch wieder gegen American Alpha verloren, ja, die gab's auch mal bei WWE im Main Roster und Da muss man da sagen, jetzt, wenn wir jetzt so Richtung WrestleMania gehen, Shaggy, da.
Bevor wir, du hast ja die Freebird-Regel angesprochen, das ist richtig. Es war aber so, dass es White und Orton waren, die, glaube ich,
damals. Ach, stimmt, so war das.
Und aber ein Bode Lee und Eric Rowan waren dann quasi aufgrund der Freebird-Regel, aber auch Tag Team Champions, aber sie haben sich die Titel nie geholt. Also die waren nicht in diesem Match dabei.
Stimmt, so war das. Ja, aber Richtung WrestleMania, wenn wir hier schon die Akte Randy Orton aufmachen, da war ja dann ein Luke Harper ja auch relativ stark mit dabei.
Ja, aber die Akte Randy Orton WrestleMania Bray Wyatt Match sollten wir lieber nicht öffnen. Da sind nämlich Maden drin, lieber Olaf, in dieser Akte.
Ja, aber er war ja da auf jeden Fall sehr stark involviert in dieser Geschichte um Bray Wyatt und diese diese Konstellation, wer ist denn jetzt eigentlich Teil der Wyatt Family und diese Streitigkeiten mit dem Randy Orton. Auch da haben wir schon gedacht, Mensch, vielleicht wird hier aus dem Luke Harper mehr. Aber nein.
Es war aber die Zeit damals, als man schon so als Smart Mag erfahren hat, dass ein Luke Harper nicht wirklich sehr glücklich ist mit seiner Rolle dort, weil man baut immer was auf, lässt es dann irgendwie wieder fallen. Der war nicht wirklich zufrieden. Da kamen schon erste Gerüchte, dass er gerne möglicherweise die WWE verlassen wollen würde. Aber der war dann noch einige Jahre da. Aber so, da war es schon das erste Mal, dass er auch überlegt hat, soll er seinen Vertrag verlängern, soll er es nicht machen. Weil er hatte wirklich ja keine großen Einsätze mehr. Wir sind jetzt im Jahr 2017 beim Royal Rumble 2017 zum Beispiel. Da hat ihn ein Goldberg eliminiert am Ende und selbst auf den Hinblick dann gab es irgendwann WrestleMania, da war es nur die Onto the Giant Memorial Battle Royal, wo er eingesetzt wurde und da wurde er ja herausbefördert von niemandem Geringeren als Titus O'Neil.
Ja, und auch im Nachgang war da nicht mehr viel zu sehen. Es gab den Bruch mit Eric Rowan, dann der zurückgekommen ist. Auch das wollte man nicht wirklich sehen. Das hat Harper dann zwar gewonnen, aber spielte keine wirkliche Rolle. Er hätte hier noch es gab ein Number One Contender Match um die US Championship. Da hat er aber nicht gewonnen. Und danach war er erstmal für einige Monate weg vom Fenster. Und ja, man hat ihm dann eine Auszeit gegönnt. Auch weil man da eben gesagt hat, so ja, warten wir mal ab, was man mit ihm jetzt anstellen kann. Und natürlich, was macht man, Shaggy? Man macht aus den Wyatts, macht man einfach mal die Bludgeon Brothers.
Ja, das ist richtig. Die beiden kamen dann als Bludgeon Brothers zurück. Und ich muss sagen, da war nicht jeder Fan von den Bludgeon Brothers. Ich mochte sie sehr und ich fand auch, und jetzt oute ich mich mal, das war das geilste Outfit, was ein Luke Harper, ein Bode Lee jemals getragen hat. So, jetzt habe ich es dir gesagt. Trotz der hölzernen Hämmer, oder was hatten sie da dabei?
Ja,
diese großen Hammer, die sie dabei hatten. Aber ich fand's schon ganz cool. Und die wurden am Anfang ja auch richtig sehr krass dominant eingesetzt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil, wie gesagt, Eric Rowan ist ein solider Wrestler, aber der alleine hat ja nichts gebracht. Aber sobald er an der Seite von Luke Harper stand, wirkten die beiden einfach, als wären sie irgendwie das Überteam, finde ich. Gerade so als in der Bludgeon Brothers Zeit wurden sie auch so dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang zumindest.
Ja, das war schon okay. Ich mochte die auch, weil ich finde, dass die beiden als Tag Team gut funktioniert haben und welcher Stempel dann da drauf ist und welcher Name dann da drauf ist, ist im Endeffekt egal. Die beiden waren hier eine Macht, die hier reingekommen sind, die Zerstörer. Und ja, der Name Bludgeon Brothers war natürlich ein bisschen over the top, muss man sagen. Ja, also die Zerstörer, die wir hier gehabt haben. Aber man hat es zumindest dann hier geschafft, dass man eine interessante Three-Way-Fehde hier aufgebaut hat, nämlich mit den Usos und The New Day. Und das führte dann auch bei WrestleMania 34 dazu, dass die Bludgeons sich hier den Tag-Team-Title geholt haben. Das ist jetzt nämlich der Tag-Team-Title-Gewinn, der richtige. Und das war schon. Also ich mochte die auch. Ich weiß, wir haben immer gesagt, ah ja, die sind so ein bisschen immer dasselbe und immer das Alte, aber muss man sagen, das hat irgendwie auch immer funktioniert. Und auch die Fehde gegen The New Day, da kamen auch gute Matches bei rum. Und die beiden hielten dann den Titel insgesamt 135 Tage, verloren den Titel dann an The New Day. Und im weiteren Verlauf hat sich dann.
Haben ihn aber verloren. Nee, das war in dem, ich glaube, der war im Vorfeld schon verletzt. Er ging verletzt in dieses Match quasi und er wurde kaum eingesetzt in dieses Match. Eric Rowan, wir sprechen von Eric Rowan.
Genau.
Und deswegen hat man ihnen hier die Titel abgenommen, einfach weil sie die Titel nicht mehr verteidigen konnten, weil Eric Rowan einfach diese Auszeit brauchte. Der hatte diese Verletzung. Und das war der Grund. Ich glaube, sonst hätte man hier noch einen größeren Run mit denen vorgehabt. Das glaube ich schon.
Ja, das kann durchaus möglich sein, ne? Aber trotzdem, also vier Monate den Titel gehalten, das ist schon in Ordnung, aber du hast richtig gesagt, ne? Dann Eric Rowan war verletzt, deswegen hat man hier auch den Titel wechseln lassen. Und das Team pausierte dann erstmal. Luke Harper hat zwischendurch nochmal bei NXT bei einer Hausshow vorbeigeschaut und hat unter anderem eine Ricochet hier herausgefordert, musste sich danach aber selber einer OP am Handgelenk unterziehen. Ja, und Shaggy, jetzt glaube ich, kann man so langsam sagen, jetzt franzt die Karriere so langsam aus irgendwo, oder?
Ja, also man hatte einen Brody Lee immer noch unter Vertrag, aber wusste nicht genau, wie man ihn einsetzen soll. Als Singles Wrestler hatte es in Augen von Vince McMahon nicht so richtig funktioniert. Tag Team Partner war verletzt. Man hat ihn einfach nicht eingesetzt und die Unstimmigkeiten wurden immer größer. Ein Brody Lee war immer unzufriedener. Ich habe es ja schon mal angedeutet, dass er schon längere Zeit unzufrieden war letzten Endes, weil er sich nicht richtig eingesetzt gefühlt hat. Und das ging immer so weiter. Er hat jetzt beim WrestleMania-Wochenende wurde er gerade mal so bei Access eingesetzt. Mehr war da auch nicht drin. Und man hatte einfach keine Verwendung mehr für ihn und ließ quasi den Vertrag mehr oder weniger auslaufen. Er kam noch mal kurz zurück, aber nur für ganz kurze Zeit.
Genau, hat dann hier seinem alten Kollegen Eric Rowan noch mal geholfen, der nämlich damals in der Fehde mit Roman Reigns steckt. Und das war das, was ich gerade eben angesprochen habe. Ist auch hier dann eben plötzlich aufgetaucht in einem No-DQ-Match bei Clash of Champions. Und ob er es glaubt oder nicht aus heutiger Sicht, Eric Rowan durfte damals einen Roman Reigns schlagen. Ja, so war das.
Konnte mich auch, bis wir uns vorbereitet haben, daran auch nicht mehr erinnern. Ja, kann man mal so machen. Aber hier war es ja noch so, man hat ja nicht nur diesen Sieg geschenkt, sondern man hat ja noch eine kleine Match-Serie, eine kleine Fehde zusammen. Wurden sie da noch als Bludgeon Brothers angekündigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Rowan und Harper gegen Daniel Bryan und Roman Reigns in einem Tag-Team-Match bei Hell in a Cell in diesem Jahr. Und dann gab es 2019 den Draft und beide wurden wieder gesplittet. Und mit Eric Rowan hatte man noch was vor. Wir erinnern uns an die tolle Geschichte mit der Spinne, die später noch folgen sollte. Aber mit Luke Harper hatte man nicht mehr wirklich was vor. Sein letztes Match war tatsächlich, und das ist so traurig für die WWE, bei Crown Jewel in der Battle Royale.
Ja, und danach hat man auch schon gemerkt, dass es langsam Richtung Trennung hier darauf hinausläuft. Er hat sich dann auch den Trademark am Namen Brody Lee gesichert. Und spätestens da hat man dann auch im Internet natürlich so drüber berichtet, so, oh, okay, vielleicht geht das ja doch jetzt irgendwann auseinander. Und kurze Zeit später war es dann eben auch so. Und ja, dann war er erstmal eine etwas längere Zeit tatsächlich weg vom Fenster. Also man hat erstmal nicht mehr gesehen. Man hat immer noch drüber gesprochen, wo er sein könnte, wo er es ihn hinziehen könnte. Und Shaggy, da muss ich dich natürlich fragen, weil du bist ja hier unser Dark Order-Mensch. Ein Brody Lee ist dann als der Auserwählte, als der Exalted One, als Anführer, als Kopf, als Großmufti von der Dark Order hier auserkoren worden. Und ich weiß, wir haben am Anfang ein bisschen geschimpft, vor allem wegen der Klamotur, wegen dem Outfit, was er getragen hat. Aber was er hier bei AEW zeigen konnte, war vor allem auch, dass er recht gut am Mikro eigentlich ist, oder?
Ja, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, da stimme ich dir zu, einfach weil ich mehr gehofft hatte. Ich hatte damals gehofft, dass es ein Matt Hardy wird, der als Anführer präsentiert wird, aber dass es dann Brody Lee war, fand ich okay, aber hat mich so ein bisschen geknickt. Und als das erste Mal dann seine Wrestling-Montur dann auch gezeigt hat, das hätte Kevin Nash seine Montur bei Wish bestellt, so ein bisschen irgendwie so in der Art und Weise. Das war nicht wirklich cool, aber das hat man dann ja relativ schnell auch wieder geändert. Und dann hat er am Mike gezeigt, was er eigentlich kann. Und es gab ja damals Gerüchte, der imitiert so ein bisschen einen Vince McMahon, aber er selber, Poli, hat gesagt, nee, das ist eine Anlehnung an diese Mafia-Parten, an so Mafia-Filme. Und ich finde, das hat er richtig gut gemacht. Ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt, okay, der ist ein guter Wrestler, aber ich hatte dann auch nicht mehr das Gefühl, als er der Anführer der Dark Order präsentiert wurde, gerade auf diesem Stable, dass es jetzt in Richtung Main Event gehen sollte bei AEW. Es sollte kurzzeitig so sein, da hat er auch mal oben mitgespielt, aber letzten Endes ist es eher ein Midcard-Stable, das muss man so sagen. Aber ein Brody Lee war ein sehr, sehr guter Exalted One. Ich habe mich dann so nach und nach angefreundet und fand ihn sehr überzeugend in seiner Rolle, muss ich sagen.
Hast du ihm auch gehuldigt als Teil der Dark Order?
Als Teil der Dark Order natürlich.
Definitiv. natürlich sind hier zwei große Matches, die wir hier ansprechen müssen. Ne? Und das ist einmal das Match gegen Jon Moxley bei Double or Nothing. Gutes Match, aber nicht herausragendes Match. Und da dann eben auch die Niederlage für einen Brody Lee. Der aber hier vor allem sich, wie ich finde, am Mikrofon entsprechend präsentiert hat. Auch diese Unstimmigkeiten und diese Strenge, die er immer präsentiert hat, seinen Dark Order Minions hier gegenüber, wo dann immer wieder der ein oder andere ausgeschimpft worden ist und verhauen worden ist und so weiter und so fort. Und natürlich, was wir unbedingt ansprechen müssen, ist natürlich seine Fehde gegen Cody Shaggy, weil das war ja erstmal natürlich überraschend, wie ich finde, dass er sich dann hier die TNT Championship sichern konnte und dann eben auch dieses sensationelle Dark Color Match zwischen den beiden.
Ja, vor allem auch, wie er sich die sichern konnte. Das war ja sehr überraschend damals auch. Und das war ja eher so nahezu ein Squash, muss man sagen. Also das war schon sehr überraschend, weil ich dachte, das ist ein Übergangsgegner. Aber nein, der hat sich tatsächlich diesen Gürtel geholt, hat dann auch noch ein sehr gutes Match gegen Orange Cassidy gehabt, was ich sehr, sehr mochte. Das hat schon funktioniert, ihn so zu präsentieren. Das fand ich sehr, sehr gut. Und Cody, der hat sich dafür ein Pudeli hingelegt. Das hat auf jeden Fall den Charakter Pudeli. Das hat auch die Dark Order nochmal in höhere Sphären gehievt.
Ja, man hat ihn auf einmal ernst genommen. Ne? Man hat vorher, wie du schon gesagt hast, hat gedacht, so, ja, das ist so ein gutes Midcard-Stable irgendwo. Aber auf einmal war das eine Bedrohung, weil man natürlich dann auch hier noch die Familienmitglieder quasi von Cody attackiert hat, ne? Dustin Rhodes attackiert hat, Brandi Rhodes attackiert hat, Cutie Marshall, einmal die Nightmare Family. Das war dann schon ein Paukenschlag. Es war jetzt kein Paukenschlag, der das Wrestling irgendwie aus den Angeln gehoben hätte oder sonst irgendwas, aber es war eben dann schon eine starke Überraschung und hat man dann auf jeden Fall gesehen, ach, man möchte mit dem offensichtlich hier was Größeres starten. Und dann gab es ja auch dieses Dog-Collar-Match, wo auch ein Brody Lee dann im Nachgang gesagt hat, dass ihm da alles von weh getan hat, und zwar wochenlang wohl. Und dass er sogar hier manchmal andere hat fahren lassen, wenn sie da unterwegs gewesen sind und dann dass er da nicht gefahren ist. Also ein Dark-Color-Match, man unterschätzt das, glaube ich, immer so ein bisschen, was für eine Härte dahinter ist, vor allem wenn da, was da für ein Druck auf den Nacken ausgeübt wird. Also sehr schmerzhaft. Und das war, glaube ich, wahrscheinlich eines der allerbesten Singles-Matches, was wir von einem Brody Lee auch in seiner Karriere gesehen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war ein tolles Match und das hat mich dann final überzeugt. Und ich dachte, okay, mit Brody Lee kann man jetzt noch andere Wege gehen. Das von seiner Krankheit, die ja ihn wohl auch schon jetzt länger begleitet hat, wusste man ja damals natürlich auch nicht, wusste man bis vor kurzem noch nichts. Aber dass es eines seiner letzten Matches sein sollte, das lässt mich doch jetzt so ein bisschen traurig auch zurück. Am 7. Oktober letzten Jahres bei Dynamite hatte er sein allerletztes Match. Und wer hätte das gedacht? Man hat sich dann gewundert, wo ist er denn hin? Man wusste es nicht. Es wurde auch nicht thematisiert. Die Dark Order ging in so ein bisschen eine andere Richtung. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, Brody Lee, vielleicht, keine Ahnung, mit deiner Auszeit, aber er fehlt nicht so wirklich. Aber als ich dann diese Nachricht gehört habe von seinem frühen Ableben, war ich doch sehr, sehr schockiert.
Ja, das ist wirklich, wir haben ja eingangs schon angekündigt, also es kam ja wirklich wie aus dem Nichts. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass so eine Krankheit vorliegen könnte. Seine Frau hat ja auch ganz klar gemacht, es hat nichts mit Covid zu tun oder sonst irgendwas, sondern es war eine Lungenerkrankung, die schon längere Zeit vorlag, die anscheinend schon längere Zeit auch geplagt hat. Und es macht einen einfach traurig, dass das so schnell jetzt plötzlich zu Ende gegangen ist für ihn. Und umso bitterer natürlich, wenn man sich so ein bisschen seine Familiengeschichte anschaut und dass er einfach der nicht nur ein Kollege gewesen sein muss, ein Partner im Ring gewesen sein muss, mit dem man eine sehr gute Zeit verbringen konnte. Das schreiben alle Wrestler, die sich da geäußert haben, sondern es ist auch einfach ein unglaublich netter, zuvorkommender und liebevoller Mensch gewesen sein muss, sowohl seinen Bekannten und Freunden gegenüber als auch seiner Familie gegenüber. Und er hat selber in Interviews gesagt, dass sein Ziel im Leben war es, ein so guter Vater wie sein eigener Vater irgendwann mal zu werden. Und gerade diese Rolle des Familienvaters ist was er in Interviews immer wieder betont hat, wie sehr er das genossen hat und wie sehr er das geliebt hat, mit seinen Kindern die aufwachsen zu sehen und was er da für Pläne gehabt hat. Und es bricht mir wirklich das Herz, wenn man das so hört. Wie gesagt, auch wenn er und ich da nicht viel gemeinsam haben vom Äußeren her, aber wir sind derselbe Jahrgang. Wir sind derselbe Jahrgang und ich bin auch kürzlich Papa geworden. Und wenn man das hört, dass hier dann, wie er dann über seine Familie spricht, über seine Kinder spricht und dass die jetzt ohne ihn aufwachsen müssen, das macht mich unendlich traurig.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also du hast gesagt, selbe Jahrgang. Ich meine, er ist jünger als ich. Gleichen Tag übrigens Christian Bruns, den ich auch sehr gut kenne, geboren worden, wie Jonathan Huber. Also wenn man so Leute in seinem Bekanntenkreis hat, die wirklich genauso alt sind, die ja auch kleine Kinder haben wie jetzt du, das ist schon schockierend, dass das so einfach so passiert. Ich meine, die Familie wusste wohl schon länger jetzt davon, aber dass ich weiß nicht, ob man auch bekannt war, dass es wirklich so in die Richtung gehen würde. Also das ist schon eine heftige Nachricht gewesen, die mich tatsächlich aus den Socken geworfen hat an dem Tag. Ich wusste auch gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Aber damit hat man ja nun wirklich nicht gerechnet. Also das Jahr 2020 bietet einige Tragödien und das ist, glaube ich, auch so eine der größten. Das ist bemerkenswert, wie viele andere Wrestler sich dazu geäußert haben. Das ist noch gefühlt mehr als sonst, gerade auch diese ganzen lieben Worte, aber auch die WWE und natürlich auch AEW haben sich jetzt dazu geäußert und ehren Brody Lee, Luke Harper. Also das ist jemand, ich glaube, den mochte einfach fast jeder.
Ja, und das ist wirklich, das macht es dann alles noch mal viel, viel trauriger und tragischer. Es gibt auch so viele persönliche Geschichten, die dann hier eben erzählt werden. Also Dex Harwood zum Beispiel von FDR hat hier geschrieben bei Twitter, dass vor 3 Jahren hätte seine Frau eine Fehlgeburt gehabt. Und die einzigen, mit denen sie drüber gesprochen haben, waren eben die Hubers. Und dass die beiden, also John und Amanda, wohl immer wieder nachgefragt hätten, sich drum gekümmert hätten. Allein sowas zeigt natürlich schon, was für Menschen das gewesen sind. Und das ist eine traurige Geschichte, die sich da ereilt hat. Und auch wie er seine Kollegen unterstützt hat. Also John Silver hat geschrieben, John Huber, einen Brody Lee, ihm wohl die Outfits bezahlt hätte, weil er das Geld dafür nicht gehabt hat. Und die hatten halt Ideen, was sie mal anstellen wollen. Und haben gesagt, gut, komm, dann bezahle ich dir das Outfit. Ich habe das Geld einfach aus der Zeit von WWE. Du hast es aktuell noch nicht. Ich unterstütze dich da. Und es ist unsagbar traurig, dass so ein Mensch so früh aus dem Leben gerissen wird, dass seine Kinder ohne einen Vater aufwachsen müssen und dass wir als Fans, und da muss man leider sagen, da stehen wir dann eben auch ganz, ganz hinten an, dass wir auch als Fans dann ihn nicht mehr im Ring bewundern dürfen, weil er war jemand, der hat im Ring immer überzeugt, der hat sowohl charakterlich als auch von dem Matchgeschehen her, war immer jemand, der alles gegeben hat, der innovativ im Ring gewesen ist, der Hard-Hitting gewesen ist, der eigentlich genau das gewesen ist, was ein moderner Big Man im Jahr 2020 sein sollte. Es ist einfach eine unfassbare Tragödie, die uns hier Ende des Jahres noch einmal ereilt hat. Shaggy, welche Fußstapfen hinterlässt ein Brody Lee, ein Luke Harper, ein Jonathan Huber?
Das ist auch so ein Wrestler, den wir, glaube ich, nie vergessen werden, aufgrund seines auch wirklich einzigartigen Looks. Also wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn so mit seinen aufgerissenen Augen, diesen Blick, vielleicht auch mit der Zunge draußen, diesen Vollbart und dieses ungewaschene Unterhemd und so. Der war schon was Besonderes. Klar war er keiner der Main Eventer, aber du brauchst auch solche Leute wie ein Brody Lee. Und gerade auch für das Backstage-Klima war er so unendlich wichtig. Und er hat auch gezeigt, dass Familie als erstes kommt und er hat ja wirklich sehr, sehr viel für seine Familie getan und unser Beileid geht an die Familie, an seine Freunde und ich war wirklich schockiert und ich weiß auch gar nicht ganz genau, was ich jetzt sagen soll. Mir war es nur total wichtig, dass wir auf jeden Fall direkt über ihn sprechen. Wir können es nicht bei jedem Wrestler, der stirbt, machen, aber bei dem war es mir enorm wichtig, dass wir das tun. Ich weiß nicht, kann es dir nicht genau erklären, warum, aber es war mir wichtig einfach.
Ja.
Mir fehlen auch die Worte gegen Ende. Sorry.
Ja, das ist leider bei so plötzlichen Todesfällen und so Nachrufen, wie wir sie jetzt ja auch zum Beispiel zu Carsten Beck ja gemacht haben, immer sehr, sehr schwierig, da die entsprechenden Worte zu finden. Ich glaube, damit mache ich auch hier den Deckel auf dem Podcast. Ich kann da wieder nur sagen, Dankeschön, Brody Lee, für all die tollen Erinnerungen, die du uns geschenkt hast. Auch unser Mitgefühl geht natürlich raus an die Familie, an die Freunde, an die Hinterbliebenen von Jonathan Huber, du wirst uns fehlen.